Ich glaube, wenn ich mich authentisch damit befasse und es auch nach außen sichtbar mache, bin ich auch attraktiver für Mitarbeitergewinnung, weil gerade die nächste Generation, die fragt danach und die merkt ganz schnell, ob du das wirklich lebst.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. In diesem Podcast sprechen wir über Märkte, Menschen und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht. Dies sind nur einige der Themen, die in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprochen und beleuchtet werden sollen. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich über eine Premiere im Inside Packaging Podcast, denn zum ersten Mal nehme ich mit einer Gesprächspartnerin zwei Interviews am Stück auf, die Sie in zwei getrennten Folgen hören können. Manche Menschen und Unternehmen haben einfach so viele spannende Geschichten zu erzählen, dass es sich lohnt, ausführlicher miteinander ins Gespräch zu kommen. Und genau ein solches Unternehmen ist die Firma Mosca. Und daher freue ich mich sehr, dass ich heute bei Simone Mosca in Waldbrunn zu Gast sein darf. In der ersten Folge geht es um Nachhaltigkeit. Aber nicht als Schlagwort, sondern als gelebtes Unternehmensprinzip. Wir sprechen darüber, wie nachhaltiges Denken Innovationen fördern kann, welchen Unterschied Führung dabei macht und was es braucht, damit Nachhaltigkeit nicht nur in Strategien auftaucht, sondern im Alltag von Unternehmen wirklich wirksam wird. Mit Simone Mosca habe ich heute eine Gesprächspartnerin, die sich intensiv mit genau diesen Fragen beschäftigt. Sowohl in ihrer Rolle als eine von drei CEO des Unternehmens, aber auch in ihrer Funktion als verantwortliche Group Vice President für den Bereich Plastics im Hause Mosca. Frau Mosca bringt nicht nur Erfahrung aus der Verpackungsindustrie mit, sondern auch eine klare Haltung, die sie öffentlich und wahrnehmbar vertritt. Dass Nachhaltigkeit kein Zusatzthema ist, sondern ein zentraler Treiber für unternehmerisches Denken, für Innovation und für verantwortungsvolle Führung. Wir sprechen heute darüber, wie sich dieser Anspruch konkret umsetzen lässt, wie Führungskräfte Orientierung geben können und warum echte Veränderung oft mit einer klaren inneren Haltung beginnt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage vielen Dank, Frau Mosca, dass Sie sich die Zeit nehmen und danke, dass ich bei Ihnen in Waldbrunn zu Gast sein darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Schmidt. Herzlichen Dank, es ist mir eine Ehre, heute sogar zwei Interviews geben zu dürfen. Ich hoffe, ich kann den Erwartungen standhalten.
Da habe ich wenig Zweifel. Sie sind ja öffentlich sehr präsent und wahrnehmbar. Von dem her, glaube ich, können Sie da ganz beruhigt sein. Ich bin da sehr optimistisch. Frau Mosca, zum Einstieg, wollen Sie sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ich bin mir sicher, die meisten der Hörerinnen und Hörer werden Sie und auch das Unternehmen kennen. Aber trotzdem fände ich es gut, wenn Sie zu Beginn ein paar Worte zu sich und auch Ihrem Werdegang und gerne auch zum Unternehmen sagen.
Also Simone Mosca, ich bin 53 Jahre alt, zwei Jungs, beide volljährig. Der eine auch schon seit April tatsächlich mit im Unternehmen.
Teil des Unternehmens,
genau, so ein Zeiteinstieg über das neue Unternehmen in Spanien. Aber er ist auf jeden Fall, er hat sich committed, er findet uns spannend und ist natürlich auch wieder eine ganz neue Ära, aber schön, dass man sieht, es geht weiter. Ja. Ja. Dass man das Unternehmen auch so aufgestellt hat, dass es interessant ist für die nächste Generation. Ja. Wo fange ich an? Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau. Mhm. Ich war, glaube ich, ein recht rebellischer Teenie.
Okay.
Ich wollte ganz schnell eigentlich ausziehen. Dafür musste ich Geld verdienen. Okay. Also Schule mehr oder weniger dann schnell. Damals ging das noch, beendet mit der 10. Klasse. Ja. Genau, nein, das war eigentlich immer okay, aber ich habe einfach jetzt dann keine Lust mehr gehabt. Habe dann mittlere Reife gemacht, eine Ausbildung, habe mir dann aber während der Ausbildung schon überlegt, war es das jetzt, habe dann auf Abendschule die notwendigen Dinge dann nachgemacht, war mein Weg, war vielleicht etwas härter, aber war eben mein Weg und hat mich, glaube ich, auch geprägt. Viele Dinge, die ich da dann eben über die Schule abends, das muss man ja dann alles bezahlen, dann bin ich noch bedienen gegangen, also aber auch da sage ich einfach, da lernt man Menschen kennen und bleibt, glaube ich, auch geerdet. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Genau, und in der Phase habe ich tatsächlich auch meinen Mann schon kennengelernt. Mhm. Also wir sind jetzt schon 32 Jahre zusammen. Mhm. Also doch eine lange Zeit.
Ja, absolut.
Und 28 Jahre verheiratet. Deswegen, das ist Thema Mosca und Unternehmen. Er war damals ja noch sehr jung und kam dann durch den Unfall seines Vaters sehr schnell ins Unternehmen, war alles nicht so geplant. Mhm. Das Unternehmen war auch noch viel kleiner.
Ja.
Er hat dann ziemlich früh übernommen und ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, ich bin da so an der Seite mit reingestolpert, war aber ja eigentlich auch gar nicht im Unternehmen. Mhm. Also ich habe parallel meinen Weg gemacht, war dann Betriebswirt, also die Ausbildung war bei Thyssen im Maschinenbau, habe dort auch meinen Weg gemacht, habe dann gewechselt in ein kleineres Unternehmen, habe dort dann schon ziemlich früh so ein Teamlead gehabt, Einkauf, die ganze Warenwirtschaft, Lager. Das war dann auch eigentlich der Bereich, in dem ich hängen blieb. Hab dann lustigerweise, wir haben dann geheiratet, da war ich 25 Jahre alt und habe dann auf dem Polterabend jemanden kennengelernt, der durchaus auch immer als freier Entwickler so ein bisschen unterwegs war. Ja, und das hat sich dann irgendwie so im Nachgang, da war eine große Sympathie da, hat sich das dann so entwickelt, dass wir uns im Endeffekt, heute wird man sagen, wir haben gegründet. Fakt war aber, seine Mutter hatte eben die ganze Buchhaltung gemacht und die war schon über 70 und er hatte große Sorge, dass sein Steuerberater diese doppelte Buchführung nicht mehr lesen kann, also diesen Kontobogen.
Ja.
Und dann hat sich das einfach so ergeben mit Mensch, ich Technik, du alles, was kaufmännisch ist, hast du nicht Lust. Und für mich war das dann so eine, ja, einfach auch nochmal so ein Weg zu sagen, ach Gott, das ist ja mal was ganz Neues, das mache ich jetzt, das probiere ich einfach. Und haben wir dann gemacht. Natürlich war Moska weiterhin Kunde.
Klar.
Wir hatten aber auch viele andere Kunden, haben das dann aufgebaut. In der Zeit habe ich dann auch den ersten Sohn bekommen, später auch den zweiten. Also ich war eigentlich lange in dem Bereich unterwegs.
Ja.
Das Unternehmen wuchs. Also es ging im Endeffekt um die Herstellung und die Entwicklung von Elektronika.
Ja.
Das Unternehmen gibt es auch heute noch. Genau, und 2007, 2008 ungefähr hatte ich mir dann eigentlich mal nach der Geburt unseres zweiten Sohnes, weil ich beim ersten eigentlich durchgearbeitet hatte, wollte ich mir mal so ein Jahr Elternzeit gönnen. Dann war aber natürlich 2007, 2008 Krise.
Ja.
Wir hatten damals gerade Muckental neu eröffnet.
Ja. Standort für Umreifungsbänder. Ja.
Rieseninvest damals, der größte Einzelinvest bis dahin für Moska. Und es war halt wie Knopf gedrückt und ausgeschaltet. Und mein Mann, damals noch ganz allein in der Geschäftsführung, viel unterwegs im Ausland, bei Kunden. Also es war dann wirklich so, dass er irgendwann gesagt hat, magst du da nicht mal gucken? Und dann habe ich er hat auch gemerkt, mir ist es schon wieder langweilig, ja? Also ich bin... ich brauche immer sowas auch noch für den Kopf. So gern, wie ich auch meine Kinder habe und liebe das eigentlich, aber ich habe... Ich brauche den Ausgleich einfach, genau. Und dann wurde aus einem Kennzahlenprojekt, was ich einfach mal machen wollte, wurde dann irgendwie, ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen, auf einmal war ich dort, wurde auch wirklich mit offenen Armen empfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind ja Kunststoffingenieure, dann natürlich die Leute in der Produktion. Muckental ist nochmal so eine ganz eigene Welt. Also diese Kunststoffproduktion, sehr, ich sage immer, das ist so, ja, keine Ahnung, aber das ist so ganz nett, einfach auch sehr familiär, weil es klein ist. Man kennt sich dann, man kennt jeden. Ja. Und ich habe mich da von dem ersten Tag eigentlich mega wohlgefühlt, wurde gut aufgenommen und habe mich dann eigentlich mit dem damaligen Betriebsleiter wirklich durch alle Zahlen gefräst. Wir haben, glaube ich, jedes Teil umgedreht, jeden Prozess hinterfragt und haben das Ganze gedreht bekommen. Ja, und dann habe ich übernommen und dann war ich bei Moska dabei. So war mein Werdegang. Der ist jetzt natürlich etwas schwierig, ist vielleicht für ein Familienunternehmen dann auch manchmal normal.
Ja.
Ich glaube aber, manchmal wird es natürlich von außen auch ein bisschen schräg angeschaut. Ich glaube aber, wenn ich es nicht gekonnt hätte und hätte nicht gezeigt, dass es tragfähig ist, was wir uns da überlegen, dann hätte auch mein Mann nicht gesagt, komm, mach das. Also da ist einfach auch ein sehr großes Vertrauen da.
Ja.
Und ich muss auch ehrlich sagen, das Vertrauen der Mitarbeiter war vom ersten Tag an da. Und es hat mich natürlich auch mitgetragen, dass ich diesen Weg mitgehen konnte. Da war nie irgendwie so, was macht die jetzt, was will sie jetzt, sondern einfach so ein Miteinander. Also so habe ich es empfunden. Und es ist heute noch so, ich bin leider nur noch alle 2-3 Wochen mal draußen, zwei, drei Stunden. Es ist heute noch so, dass ich mich immer herzlich willkommen fühle. Und wenn ich die Tür aufmache, das sind einfach so... Good Vibes.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Beeindruckender Werdegang. Und ich finde es beachtlich, Sie hatten ja eine eigene unternehmerische Tätigkeit, haben dann die wissentliche Entscheidung getroffen, ins Unternehmen Mosca mit einzusteigen. Von daher, also sie hatten die Wahl, haben sich bewusst entschieden. Ich glaube, dass das auch nochmal viel macht für die eigene Glaubwürdigkeit im Unternehmen, wenn man sieht, die musste das nicht, sondern die hat das aus eigenem Willen getan und gewollt.
Also ich bin auch jemand, ich baue immer gerne was auf. Mhm. Und wenn es dann steht, dann kann ich auch gut abgeben. Ja. Also das ist so, mir wird es dann manchmal auch, ich weiß gar nicht, ob das Langeweile ist, aber vielleicht habe ich dann auch wieder eine neue Idee oder irgendwas triggert mich. Und so kam ich ja dann irgendwie auch jetzt hier ins Unternehmen, weil ich war ja eigentlich für den Standort verantwortlich, ja, genau, für Muckental. Ja. Und auch diesen Zeitpunkt muss ich wirklich ganz genau überlegen, wann war es denn überhaupt? Das war eigentlich wirklich so, dass wir kurz vor Corona hatten wir uns entschieden, nach langer Abwägung, dass wir SAP S/4HANA einführen. Ja. Haben es dann auch eingeführt und dann kam, oder haben gestartet und dann kam Corona. Also wir waren damals die Ersten, die dann auch mit dem Beratungshaus Corona, während Corona mobilem Arbeiten hier SAP eingeführt haben. Wahnsinn. Und dann saß ich eigentlich immer bei uns in der Konzernleitung. Ich war dann halt nicht mehr viel am Standort in Muckental, sondern ich habe dann dieses Projekt übernommen und war dann ganz oft hier in Waldbrunn. Ja. Und saß dann immer im Besprechungszimmer, weil ich hatte hier ja kein Büro. Und irgendwann kam dann mein Schwiegervater, der nur noch einmal in der Woche da war, um kurz zu schauen. Mhm. Und dann hat er gesagt, was machst du eigentlich immer hier im Besprechungszimmer? Dann habe ich gesagt, ja Gerd, ich mache doch das SAP-Projekt und ich habe hier kein Büro. Ja, warum nimmst du denn nicht meins? Dann habe ich gesagt, ich setze mich doch nicht in dein Büro. Aber so war er dann auch. Dann hat er gesagt, naja, aber zum Zeitung lesen, ich brauche ja kein Büro. Und dann hat er gesagt, komm, dann räum das Ding aus. Und dann haben wir einmal einen Wechsel gemacht. Ja. Dann ist mein Mann sein Büro und ich habe dann das unseres Geschäftsführers übernommen. Ja. Und schwupps war ich irgendwie in Waldbrunn. Also jetzt fragen Sie mich nicht. Das ist immer, es ergibt sich einfach. Und ich glaube, es ist dann auch gut so, weil es gerade passt.
Ja. Passt ganz gut zu dem Spruch, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße und so klingt es ein bisschen. Ne? Sie sind in Bewegung, sie wollen Dinge gestalten, aufbauen und dann hat sich hier und da einfach immer etwas ergeben, wo dann sie auch Spaß dran hatten und offensichtlich das ja auch immer erfolgreich gemacht
haben. Scheinbar, ja.
Zumal ich sagen muss, also der Unterschied zwischen einer SAP S/4HANA-Einführung und einem Umreifungsbandwerk könnte ja größer kaum sein, sind ja doch sehr unterschiedliche
Tatsächlich
Themen.
Tatsächlich war das ja dann aber eigentlich immer nur dieses Führungsthema, dieses Begleiten. Fachlich sind es natürlich andere Menschen, die diese fachlichen Dinge ausarbeiten. Das muss man ganz klar sagen, sowas macht man ja nie alleine. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so das Geheimnis. Ich wollte da auch nie jemandem was wegnehmen in der Fachlichkeit. Da weiß ich schon ganz genau, wo meine, also ich glaube, ich weiß sehr gut, was ich kann und was ich eben auch nicht kann. Und wir haben ja in allen Bereichen ganz tolle Mitarbeiter, die diese Bereiche durchaus führen können und weiterentwickeln. Mhm. Manchmal braucht es ja einfach nur dieses Zusammenspiel, diese Prozesse, die dann noch nicht passen. Manchmal braucht es einfach eine Motivation, ein Mitnehmen, nochmal ein klärendes Gespräch. Und ich glaube, das bekomme ich scheinbar gar nicht so schlecht hin. Und vielleicht sind es deswegen auch oft solche Dinge, die neu sind, wo es ein bisschen Überzeugungsarbeit auch braucht. Modern sagt man jetzt heute Change Management.
Ja, ganz modern.
Ja, ganz modern. Aber vielleicht sind es dann genau die Sachen, die mir vielleicht auch intrinsisch liegen.
Ja.
Es ist nicht die Fachlichkeit. Ja. Also ich könnte nie das Werk ohne die Fachlichkeit eines Kunststoffingenieurs führen. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig für die Leute. Ich will da auch niemandem was wegnehmen, sondern es ist ja immer ein Miteinander.
Ja. Das ist spannend. Vielen Dank. Auf das Thema Führung kommen wir ja im zweiten Teil unseres Interviews dann noch, weil ich da jetzt schon auch ganz viel raushöre, was es sich dann lohnt, später auch nochmal zu vertiefen, weil ich glaube, das, was Sie als Führung beschreiben, wie Sie Führung verstehen, in vielen Fällen wahrscheinlich auch ein Stück weit Teil des Erfolgs ist, dass man Führung genauso versteht. Jetzt wollen wir den Blick ganz kurz auf das Thema Nachhaltigkeit lenken. Und ich habe jüngst erst von Ihrem neuen Projekt LoopDet gehört, wo Sie letztendlich versuchen, ein Kreislaufwirtschaftsthema in den Bereich der Umreifungsbänder mit einzubringen. Ich habe aber natürlich in der Vorbereitung auf den heutigen Tag auch festgestellt, das ist ja nicht der Anfang Ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen. Das ist halt jetzt ein erneut sehr prominent sichtbares Beispiel. Was mich interessieren würde, Frau Mosca, gab es unternehmerisch oder vielleicht auch persönlich einen Wendepunkt, der das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Wahrnehmung des Unternehmens vielleicht auch nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben hat?
Also tatsächlich waren es wahrscheinlich viele Punkte, die dazu gekommen sind. Mhm. Erstens mal habe ich auch schon eine schwere Krankheit hinter mir. Okay. Da macht man sich auch viele Gedanken, woher kam das? Wie kann ich es vielleicht so in den Griff bekommen, dass es nicht nochmal kommt?
Ja.
Da geht man dann viel in diese Themen Ernährung, Umwelt und wird vielleicht auch nochmal ein bisschen empfindsamer für einige Themen. dann, ja, ich glaube, ich bin Mama. Mhm. Also nicht, ich glaube, ich bin Mama, aber ich glaube gerade dann, das kommt wahrscheinlich, also bei mir kommt es so aus dem Inneren, aber auch dann fängt man ja an, auch nochmal tiefer nachzudenken, ich zumindest, was möchte ich denen denn auch hinterlassen?
Gefühl also der Verantwortung.
Verantwortung, mhm. Das sind schon auch Themen, die mich treiben. Mhm. Also auch einfach Verantwortung unserer Generation, der Nächsten ja. gegenüber, was hinterlassen wir, ja.
ja.
Dann natürlich dieses Thema, als ich gerade den Kunststoffbereich übernommen habe, das hat mich von Anfang an komplett fasziniert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Ich habe aber auch schon den Maschinenbau immer gelebt. Ich bin schon als Azubi immer gerne, das waren so große Dreh- und Fräsmaschinen, ich bin als Azubi schon immer gerne da rumgeklettert. Ja. Habe gern Kühlmittel geschnuppert. Also irgendwie ist das seltsam, aber ich rieche es gern. Also ja, ich mag einfach den Geruch von so einer Fertigung. Ja. Mich fasziniert es, so eine spannende Fertigung zum Beispiel. Und genauso war es dann eigentlich mit der Kunststoffproduktion. Diese riesengroßen Extrusionsanlagen. Mhm. Dieses, man hat eigentlich so ein Produkt in der Hand, wo man denkt, naja, das ist jetzt so ein Kunststoff vom Reifungsband. Ja. Und wenn man sich dann drauf einlässt, dann sieht man, wie viel Technologie da drin steckt, wie viel Verfahrensingenieurwesen, was man sich da Gedanken machen muss, was da alles zusammenspielt. Und das hat mich schon immer auch fasziniert, also diese technischen Dinge. Und dann haben wir uns eigentlich ziemlich früh, als wir so die Krise, würde ich mal sagen, überwunden hatten, habe ich eigentlich ziemlich früh angefangen, mir Gedanken zu machen, mit welchen Materialien können wir vielleicht noch arbeiten und um Reifungsbänder herstellen. Mhm. Das war auch eine Zeit, da ging es eigentlich, ja, war auch so dieses Thema Biokunststoffe ganz groß. Also wir haben dann mit PLA-Materialien, wir halten weltweit Patent auf die Extrusion dieser Bänder. Wir haben es auch fertig entwickelt. Wir haben es nur in der Schublade liegen, weil man im Endeffekt keine Kreisläufe etablieren konnte. Ja. Das war damals eine politische Entscheidung, die einfach getroffen wurde. Gut, wir haben es aber entwickelt, haben dadurch auch aus der Verfahrenstechnik, glaube ich, wieder ganz viel gelernt über Kunststoffe. Mhm. Waren interessante Versuche, die wir gefahren haben. Mhm. Ja, habe ich auch ganz viel gelernt. Und so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Mhm. Also so diese Frage, mit welchen Materialien können wir denn vielleicht noch arbeiten? Also wir sind immer auf der Suche, gucken nach rechts, gucken nach links. Mhm. Wir haben es einfach, glaube ich, intrinsisch gemacht. Mhm. Heute sind wir mehr getrieben durch Regulatorik, wir alle.
Ja.
Und jetzt bin ich auch beim Thema Loop Dead. Irgendwann, ich war damals, glaube ich, 2009, 2010, habe ich schon große Recycler abgeklappert und gefragt, ob wir das nicht irgendwie in einen Kreislauf bekommen. Und ich wurde eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen belächelt.
Mhm.
Kommt natürlich eine große Enttäuschung dann, wenn man so 3-4 Stunden nach Hause fährt. Bei mir ist es aber so, immer wenn ich eigentlich so einen Kinnhaken bekomme, denke ich meistens nach einem kurzen Schütteln so, jetzt erst recht.
Ja, ja.
Und ja, ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass es ja gar nichts bringt, wenn ich das alleine nach vorne bringe.
Mhm.
Weil das war dann auch, ja, so die Erkenntnis, wenn wir nicht genug Masse haben, es muss sich ja für einen Recycler auch lohnen.
Absolut.
Muss man ja ganz ehrlich sein, ja. Und dann war ganz klar, ich kann das nicht alleine machen, es braucht eine Branchenlösung. Daraus hat sich dann im Endeffekt die Strap-Allianz gegründet.
Ja.
War natürlich auch interessant, weil ich wurde eigentlich auch so im IK schon beäugt, was macht die da, was hat sie für Ideen, auch im GKV, wenn ich auf Verbandssitzungen war. Ich bin ja meistens auch die einzige Frau, es kommen welche nach. Weiß manchmal gar nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil war, durch das, dass das eh schon so eine Sonderstellung war, war es, glaube ich, auch nicht schlimm, dass ich auch noch irgendwelche komischen Ideen hatte.
Mhm.
Aber es hat schon lange gedauert, bis ich es dann wirklich geschafft habe, diese Strap-Allianz zu gründen. Ich habe dann den Herrn Rösken in einem Podcast gehört, habe den dann einfach kontaktiert, habe ihm von meiner Idee erzählt. Und er ist ja auch Jurist. Das ist ja auch wieder so das Thema mit Compliance.
Mhm.
Wie mache ich das am allerbesten? Was hat er für eine Idee? Hat er nicht Lust, uns da zu begleiten. Hab dann als allererstes Kontakt mit jemandem aufgenommen, der heute in der Geschäftsführung beim Konkurrenzunternehmen ist, der aber bei uns früher war in Muckental, mit dem ich heute noch ein gutes Verhältnis habe. Und ich weiß einfach auch, wie er, ja, was ihn so treibt. Und habe ihn dann angerufen und hab gesagt, hast du nicht Lust? Ich brauche jetzt mal so 2-3 Mitstreiter. Einfach, wir treffen uns auf neutralem Boden, an der Messe in Nürnberg oder so. Wir mieten einen Raum, wir haben einen Anwalt dabei. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Und das waren so die Anfänge. Und tatsächlich haben wir an dem Tag dann so die größten Hersteller von Strap haben wir an den Tisch bekommen. Und die meisten haben auch gesagt, das ist eine gute Idee, wir müssen was machen. Alleine kriegen wir es alle nicht hin. Macht mal, wir sind dabei.
Super.
Und da stehen wir jetzt auch und haben aber schon viele, viele Sachen auf den Weg gebracht.
Ja.
Und der Loop, also das ist eigentlich so mein nächstes Projekt, was ich gerne etablieren würde, für die ganze Branche. Deswegen auch, wenn man sich genau durchliest, was Loop Dead ist. Ich habe es dann mit Interzero gemacht, ja, weil ich dann auch gesagt habe, ich möchte, dass wir das offen machen. Also wir laden alle dazu ein, da mitzumachen an diesem Konzept. Genau. Dieses Konzept kann man auch nochmal umarbeiten. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss jetzt auch ausprobieren, wie wird es beim Kunden angenommen. Aber ich glaube, wichtig war jetzt mal, dass mal einer losgeht. Absolut. Es gibt ja auch noch Unternehmen in unserem Bereich, die ähnliche Dinge nach vorne bringen. Ist, glaube ich, auch nicht besser oder nicht schlechter. Es geht immer in die gleiche Richtung. Man muss es halt im Endeffekt häckseln, damit man nicht so viel Leerware befördern zum Schluss. Ja. Transportkosten. Und wir haben super Material. Wir haben mit Polypropylen oder mit PET Materialien, die eigentlich bei den Recyclern wirklich willkommen sind. Man kann sie super im Loop halten. Ja. Das einzige Thema, warum die Bänder nicht so beliebt sind bei den Recyclern, ist einfach, sie verheddern sich oft in den Anlagen. Deswegen muss man sie häckseln beim Kunden. Und da haben wir uns eigentlich gute Rücknahmesysteme überlegt. Und wir haben auch die ersten Kunden, also wir haben wirklich viele Kunden, die sich interessieren. Wir haben die ersten Kunden, die es ausprobieren. Mhm. Also es läuft an, es ist langsam, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass es langsam ist, weil wir brauchen auch die Erfahrungswerte, dass man im Prozess immer wieder nachsteuern kann. Und ich glaube, das gibt einen Selbstläufer. Ja. Und wenn ich mir damals den Prozess angeschaut habe, bis die PET-Flaschen dann wirklich auch im Kreislauf waren, ich glaube, da wurde im Prozess auch einige Male nachgesteuert, bis es dann auch wirklich angenommen wurde von den Kunden.
Ja, aber das Beispiel mit den PET-Flaschen führt mich ein bisschen zu einer Frage. Sie haben auch angesprochen, Sie haben bewusst diesen Weg gewählt, weil es nur gemeinsam geht.
Ich denke, ja.
Ich stimme Ihnen dazu. Auf der anderen Seite, Sie haben es selber angesprochen, gibt es auch andere Anbieter, die vielleicht auch an eigenen Lösungen arbeiten. Ja. Sehen Sie hierin nicht vielleicht auch das größte Problem, dass wenn dieser Markt, der, ich sag mal, Kreislaufsysteme defragmentiert, die Akzeptanz bei denen, die da mitmachen müssen, nämlich die Nutzer, die Kunden oder im Beispiel der PET-Flaschen, die Konsumenten, also wenn jetzt der Lidl nur noch seine PET-Flaschen annehmen würde und nicht mehr die von Edeka, würde das System wahrscheinlich auch Schwierigkeiten bekommen. Also wie groß sehen Sie die Kooperationsbereitschaft auch innerhalb einer, ich sage mal, wettbewerbsintensiven Branche? Haben Sie Hoffnung, dass es tatsächlich gelingen kann? Oder müssen wir vielleicht ein bisschen damit rechnen, dass es hier und da vielleicht doch noch ein Flickenteppich bleiben kann?
Es sind tatsächlich die Sorgen, die mich auch treiben. Ja, ganz klar. Also wir haben jetzt mal gestartet. Wir überlegen jede Woche neu, die Menschen, die jetzt mit reingearbeitet haben, ist es der richtige Weg? Müssen wir nochmal nachsteuern? Was sagen die Kunden? Was machen die anderen? Lassen sie sich drauf ein? Ich will da jetzt gar nicht zu viel erzählen, weil da laufen natürlich auch viele Gespräche im Hintergrund.
Absolut.
Wir versuchen immer über die Strap Allianz und die PAO dann im Endeffekt auch zu motivieren. Und es wird natürlich auch noch beäugt. Und wir, uns ist schon auch klar, dass wir jetzt mal 2 oder 3 so Erfolgsprojekte zeigen müssen, wo man sieht, der Kunde profitiert, wir profitieren und im Endeffekt profitiert ein System, weil wir gute Kunststoffe im Kreislauf halten und wir werden alle ein Riesenthema bekommen zum Thema Rezyklate.
Ja gut, die Nachrichten diesbezüglich in den letzten Wochen und Monaten sind ja wenig erfreulich. Solange die Neuware so günstig ist, ist natürlich auch der Ansatz für Recycling doch sehr, sehr begrenzt. Sie haben jetzt die Kunden mit angesprochen, die natürlich in diesem ganzen Kreislauf eine ganz elementare Rolle spielen. Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Moska? Sind die Kunden da wirklich offen oder ist es so ein Thema, wo man sagt, das nehmen wir für die Öffentlichkeitswirkung mit, aber bitte keine mehr Kosten und keinen mehr Aufwand? Also Sie dürfen diplomatisch antworten, aber ich beobachte gerade auf Seite der Kunden, egal in welchem Bereich, ob das jetzt das Verpackungsmaterial ist oder dann eben in Ihrem Fall das Thema Logistiksicherung, die Begeisterung für Nachhaltigkeit ist nach meiner Wahrnehmung häufig nur so lange groß, bis man erkennt, dass das auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Mehraufwand, gegebenenfalls sogar auch mehr Kosten bedeutet. Sehen Sie das auch oder sehen Sie auch wirklich die Offenheit, dass man sagt, nein, wir wollen jetzt da auch wirklich rein in ein Kreislaufwirtschaftssystem kommen?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Also wir haben alles. Okay. Wir haben wirklich Kunden, die auch neue Wege beschreiten wollen und sind neugierig und sind auch bereit, Themen wie, ich stelle dann Mitarbeiter ab zum Häckseln, das sind Mehrkosten, mit uns zu gehen, einfach weil sie sich verbessern möchten in ihren Prozessen oder in ihrer Nachhaltigkeit. Es ist ja auch ein gewisser Druck da, schon. Also das habe ich schon, die wirklich intrinsisch sagen, nein, das ist ein guter Weg, wir probieren das jetzt. Und gerade wenn so Themen wie Abfallgebühren und so weiter ja dann auch noch kommen, da kommen ja noch ganz viele Sachen die nächsten Jahre. Es gibt schon viele Unternehmen, die das wirklich holistisch denken können und auch sehen, was ich damit bewirken will. Es gibt aber auch Unternehmen, die wahrscheinlich auch noch gar nicht sich der Problematik hundertprozentig bewusst sind, was da auch noch kommt.
Wie groß das Unternehmen ist.
Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Wobei man da auch wieder sagen kann, es gibt ganz viele große Player, die da ganz toll agieren und gut aufgestellt sind. Es gibt aber auch große, da geht es wirklich nur um den Preis. Da bist du dann halt einfach unattraktiv, wenn du, ja, da können wir dann aber als deutsches Unternehmen noch gar nicht mehr agieren. Die sind nur preisgetrieben und das Thema Zertifikate oder was auch immer wird noch ganz weit weggeschoben. Es gibt ganz kleine Unternehmen, die eigentlich vielleicht jeden Euro umdrehen und trotzdem sagen, nein, wir machen das. Also ich glaube, es gibt von alles. Von bis. Es gibt wirklich von bis. Und ich habe auch noch nicht die 100% Lösung. Ich habe nur einfach das Gefühl, wir müssen es probieren und müssen immer wieder abwägen, geht es, ist das richtig so? Ja, auch immer wieder. Und ich glaube, das ist auch so unser nächster großer Step wird sein, die ganzen Player zusammen an den Tisch zu bekommen. Also wieder uns aus der Strap-Allianz, die Recycler. An den Tisch bekommen und überlegen, wie könnte es denn laufen, was wäre der richtige Prozess. Da sind wir jetzt eigentlich dran, dass wir das so Richtung Sommer, Herbst bekommen. Und natürlich muss man auch für die Recycler mal in die Bresche springen, wenn die merken, dass sie einfach durch das, was sie machen, ist sehr energieintensiv.
Ja.
Und ganz zum Schluss müssen die halt auch ihre Arbeitskräfte bezahlen und ihre Steuern und die müssen halt auch ein bisschen Geld verdienen dürfen.
Das
muss profitabel sein. Und deswegen muss man immer wieder abwägen und auch verstehen, wenn die Recycler jetzt vorsichtig sind. Aber ich bin ja schon mal froh, wenn sie bereit sind, sich mit mir an den Tisch zu setzen und, und sowas zu modellieren. Und da sind wir jetzt gerade.
Okay.
Und das ist schon mal, ja, ich kann jetzt noch keine riesen Erfolge vorweisen, aber ich glaube, es ist ein Anfang und alles fängt mal klein an. Und ich glaube einfach dran. Also ich möchte dran glauben, dass wir das schaffen. Und ich sage immer so ganz lapidar, bis ich in Rente gehe, haben wir eine Branchenlösung etabliert. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeit, von dem her.
Aber passt ja auch ganz gut zum Beginn des Gesprächs. Ihre Karriere war ja auch ein bisschen so geprägt, dem Gehen, dann legt sich der Weg unter die Füße. Und so ist es hier auch, so ist mein Eindruck. Sie machen sich auf den Weg, wissen um vielleicht auch die ein oder anderen Hindernisse oder Schwierigkeiten, die da warten können. Aber ne, nur wenn man sich in Bewegung setzt, kommt man dem Ziel näher. Von dem her ist Ihnen zu wünschen, dass das gelingt. Ich habe hier noch eine Frage, die mich interessiert. Nachhaltigkeit ist natürlich nicht zuletzt aufgrund der regulatorischen Veränderungen, PPWR und anderer Themen sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung, auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion, bisschen das dominierende Thema in der Branche im Moment, so macht es den Eindruck. Ist Ihr Eindruck, dass das auch wirklich das dominierende Thema ist oder ist es eigentlich nur das Thema, was in der Öffentlichkeit dominierend ist, aber die Themen, die die Unternehmen bewegen, haben weniger was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wie groß ist das Thema im betrieblichen Alltag Ihrer Kunden, auch Ihres Unternehmens tatsächlich?
Tatsächlich ist es, glaube ich, in vielen Unternehmen so, dass es halt ein Fachbereich ist, der da sein muss.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sein. Ich war auch schon auf ein oder anderen Veranstaltungen, wo sich dann im Endeffekt die Nachhaltigkeitsberater so ein bisschen untereinander auch beschwert haben, so nach dem Motto, um Gottes Willen, wenn wir um die Ecke kommen, gehen alle in Deckung. So ist es ja auch nicht. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch etabliert. Aber man muss natürlich sehen, dass man da teilweise auch die Fachbereiche so ein bisschen in Überforderung bringt. Was so das Thema, sie müssen Daten liefern, Daten, die man heute noch gar nicht messen kann. Da müssen wir uns erstmal über Messthematiken austauschen. Also ganz unterschiedlich. Also da kommen schon viele Diskussionen auf. Also ich glaube, da muss man schon auch wieder viel reden und Überzeugungsarbeit leisten. Das ist aber auch wieder in jedem Unternehmen anders. Und ich glaube, man macht es erst dann gut, wenn man sich wirklich von ganz vorne hingesetzt hat. Deswegen, man macht es ja eigentlich mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Und dann überlegt man sich ja eigentlich, erstmal merkt man dann schon, was hat man denn eigentlich? Nachhaltigkeit ist ja nicht nur jetzt dein Produkt, sondern es ist auch sehr viel aus dem sozialen Bereich, Government. Und gerade Familienunternehmen haben da meistens wirklich auch schon viel.
Ohne dass sie es wirklich wissen oder an die große Glocke hängen.
Und deswegen sage ich immer, wenn gerade bei Mittelständlern, macht euch doch auf den Weg, macht einfach mal diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, setzt euch einfach mal hin, nehmt die Zeit. Ihr werdet sehen, ihr habt schon ganz viel und seid einfach mutig. Und man muss natürlich auch Mut zur Lücke haben. Ich verstehe jeden, der einfach sagt, mein Gott, dieses ganze Thema Regulatorik, alles, was da auf uns zukommt, Druck von außen, vom Markt, Wettbewerbsthematiken. die triggern mich so. Ich habe doch nicht Zeit, auch noch mich jetzt um diese Themen zu kümmern. Lieferkettenschutzgesetz, Entwaldungsverordnung, PFAS. Mhm. Also auch bei uns, auch wenn wir es wirklich alle leben. Mhm. Aber trotzdem sind es immer wieder Themen, die aufkommen, wo man einfach denkt, wie sollen wir jetzt das einfach, das ist ein Kappa-Thema. Das ist einfach ein Kappa-Thema. Mhm. Und man ist ja mit seinen operativen Themen beschäftigt und dann kommt aus dem Bereich nochmal eine Liste und aus dem Bereich eine Liste und man soll die und die Daten angeben. Und ich glaube, das ist einfach manchmal eine Überforderung von den Leuten, die jetzt gar nicht merken, was hat es eigentlich mit meiner regulären Arbeit zu tun. Und das ist halt so dieses ganze Thema und das ist dann auch unsere Aufgabe, immer wieder zu erklären, warum. Und was ich halt versucht habe, ist damals, oder als wir als Moska, wir haben, als wir uns auf den Weg gemacht haben, dann auch gemerkt, wir haben schon ganz viel, wir machen eigentlich ganz viel. Mhm. Egal, ob es ein Ultraschallantrieb ist, damals mit den Gleichstrommotoren, also zum Thema Energiesparen. Also wir haben ganz viel, so dieses deutsche Tüftlergehen, ja, dieses Ingenieurwesen, was bei uns ganz stark ist, ja, also so von der DNA. Und da hat man sich um so Themen wie Energieeffizienzen, Antriebe schon ganz früh Gedanken gemacht, ohne dass man das jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit überschrieben hat. Und ich glaube, das ist, ich sage immer, das ist eigentlich so ein bisschen unsere DNA. Und dann auch unser Thema, dass wir eigentlich sagen, wir umreifen eh mit Schmalband.
Ja.
Also wir haben uns ja eigentlich in der Branche auch stark gemacht, weil es einfach für viele Anwendungen auch reicht. Und das ist dann auch so der Weg, den wir ja mit den Kunden jetzt auch gehen. Warum haben wir den Wicklerhersteller mit in unsere Gruppe aufgenommen? Viele haben damals zu uns gesagt, wie seid ihr noch ganz? Wie könnt ihr jetzt? Und noch mehr Plastik und eigentlich Konkurrenz. Und wir haben gesagt, nein, das ist, jetzt haben wir den ganzen Prozess im Griff. Jetzt können wir den Kunden wirklich ganz genau aufzeigen, wie er Ladungssicherung richtig macht. Wir haben einen Tech-Sender hier etabliert. Wir können das messen. Und das ist mir immer wichtig, wir möchten es messen, wir möchten es aufzeigen, nicht einfach nur reden, sondern wirklich nachweisen, den Kunden mitnehmen, am besten den Kunden hier mit unser Tech-Center nehmen. Also das versteht jeder, auch wenn er kein Ingenieurwesen studiert hat, wenn man vor diesen Anlagen steht und sieht, wie sich die Paletten bewegen bei Belastung oder bei Bremsmanövern. Ja. Wann ist eine Ladungssicherung gut und wann ist sie eben nicht gut, ja? Und wie viel Material ist denn eigentlich nötig, um diese nach EUMOS-Richtlinie wirklich richtig zu sichern? Und wie viel ist übertrieben? Und das wäre auch so mein Wunsch, dass wir alle auch mal bei den ganzen Diskussionen, gerade auch zum Thema Plastikbashing, Plastik, böse, alles mit Papier, wenn wir als einfach mal
faktenbasiert diskutieren
würden, mal Studien anschauen, mal mit Menschen sprechen, die das jeden Tag machen. Sprechen Sie mal mit einem LKW-Fahrer oder mit einem Spediteur, der sagt, ja, um Gottes Willen, ich kann dann die Palette, die kann ich noch mal hinten festzurren, aber wenn die Palette nicht gut gesichert ist und der Fahrer muss bremsen und mir haut's dann die ganze Ware hinten raus, ja, weil man da dran gespart hat, bringt niemandem was, ja? Und diese ganzen Carbon-Diskussionen, wo wir dann auch in der Kritik stehen, jetzt mit unserer Palettensicherung im Moment, wo ich dann sage, wenn zum Schluss dem Ladegut etwas passiert, da ist das meiste reingeflossen. Ja. Da ist schon so viel Wertschöpfung reingeflossen. Mhm. Dieses Produkt, egal was es ist, Staubsauger, Lebensmittel, ganz egal. Alles, was auf Palette ist. Und man soll doch bitte schauen, dass man von A nach B kommt und die Ware ist gut verpackt, gut gesichert, nicht beschädigt, kann ausgeladen werden, geht dort ins Regal und muss nicht vernichtet werden, ja? Oder hat vielleicht noch einen Verkehr oder sowas jetzt in Gefahr gebracht.
Ich glaube, das Thema faktenbasierte Diskussion würde uns in der Gesellschaft insgesamt gut tun. Da haben Sie einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Es wird aber auch deutlich, welche Bedeutung das gesamte Thema der Kommunikation rund um das Thema Nachhaltigkeit spielt und Kommunikation hier sowohl nach innen ins eigene Unternehmen als auch natürlich nach außen zu Kunden und anderen Stakeholdern in der Industrie. Wenn wir den Blick mal ganz kurz nach innen lenken, Sie haben gesagt, ein Stück weit war das Thema schon immer in der DNA des Unternehmens auch verankert, auch wenn man es nicht so offen als Nachhaltigkeit irgendwo gebrandet und geclaimed hat. Aber wenn Sie sich jetzt mal zurückerinnern an die Nachhaltigkeitsreise, die Sie als Unternehmen hinter sich haben, waren direkt alle Mitarbeiter intern offen und mit ähnlicher Begeisterung bei dem Thema dabei wie Sie? Oder was waren Vorbehalte, die man vielleicht auch in so einem mittelständischen Umfeld antrifft, wenn man solche Themen dann angeht?
Müssten Sie wahrscheinlich die Mitarbeiter fragen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schon gedacht haben, was hat sie denn jetzt wieder? Ja. Aber ich glaube, auch da, irgendwie habe ich dieses Thema halt dann auf einmal auch auf meinem Schreibtisch gehabt und habe damals auch sehr schnell bemerkt, dass das ein Riesending ist und dass ich das fachlich alleine gar nicht bewältigen kann, mal so nebenher. Jetzt mache ich auch noch das Nachhaltigkeitsmanagement bei Mosca mit, weil das ist ja schon auch viel Arbeit. Ja. Wir haben dann eine tolle Mitarbeiterin frisch von der Uni bekommen. Und dann haben wir uns da reingewühlt. Und ich glaube, was wichtig war, ist, wir haben von Anfang an, wir haben es ESG Council genannt, aus allen Fachbereichen Leute mit an den Tisch gebracht, erklärt, aufgezeigt, was ist es, Workshops gemacht. Wir haben uns eine Agentur gesucht, die uns begleitet. Wir haben mittlerweile die dritte Agentur. Auch das war eine Reise, bis wir so den richtigen Partner gefunden haben, der uns versteht, der uns mitnehmen kann, der es nicht übertreibt. Also der ist auch in der Kommunikation,
der individuell auf sie eingeht,
der auf uns eingeht, der auch Industrie versteht. Das ist gerade in dem Bereich manchmal auch wichtig, weil am nachhaltigsten wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir aufgehört hätten, Plastik zu produzieren. Solche Sachen kriegt man dann auch gesagt. Also das kriegt man ganz klar gesagt, ne? Wo man dann nur da sitzt, dann haben die eigentlich verstanden,
was die Aufgabenstellung ist.
Wer dann auch zum Schluss ihre Rechnung bezahlt. Aber egal, das sind einfach, man macht sich da auf den Weg. Und auch da gibt es halt verschiedene Einstellungen und politisches, unterschiedliche, wie soll man sagen, Betrachtungsweisen von Sachverhalten. Und da bringt es ja nichts, wenn ich anfange zu diskutieren. Deswegen auch da ist wichtig, du brauchst den richtigen Partner an deiner Seite. Du musst die richtigen Leute mit an den Tisch nehmen. Wir haben in jedem Bereich eigentlich jemanden, der auch sich für diese Themen interessiert. Es muss nicht immer gleich der Abteilungsleiter sein. Es ist manchmal auch ein Sachbearbeiter aus einem Bereich, der da mit im ESG Council sitzt. Einfach, weil er sich wohlfühlt mit den Themen und da auch Ideen hat und die mitnehmen möchte. Und ich glaube, es geht ja auch da, es geht wieder nur gemeinsam. Mhm. Wir müssen uns auf den Weg machen mit sämtlichen Kurven, die man drehen. Mir war wichtig, und das sage ich auch jeder Bank, jedem Wirtschaftsprüfer, jeder, der hier sitzt und mir meinen Nachhaltigkeitsbericht vor die Nase hält, der ist ja auch noch nicht hundertprozentig vollständig. Da fehlen noch ein paar Dinge. Wir wollen jetzt dieses Jahr noch GSRD-Bericht erstatten. Und ich sage immer, ich habe da Mut zur Lücke, weil ich möchte, dass er transparent ist und ehrlich. Das ist unser Nachhaltigkeitsbericht. Und ich kaufe nicht irgendwelche Zertifikate. Ich schreibe da nicht irgendwas rein, das ich nicht halten kann. Ich möchte es messen, ich möchte es erklären, ich möchte die Mitarbeiter hinten dran haben. Und das ist unser Weg. Und natürlich führt es vielleicht auch nochmal zu Kritik. Aber auch da nochmal, wir machen. Und ich glaube, das ist für uns wichtig. Und so kriege ich auch die Leute mit. Und ich möchte nicht einfach irgendwas überstülpen und es findet sich keiner mehr.
Beschreibt es vielleicht auch ein bisschen, wie Führung in diesem Kontext agieren sollte, damit das gelingt? Also vorangehen, mit gutem Beispiel vorangehen, glaubwürdig sein, das Leben, was man sagt. Würden Sie sagen, dass das irgendwo dann auch die zentrale Rolle von Führung in diesem Nachhaltigkeitskontext ist?
Absolut. Ich glaube, das ist das Zentrale im ganzen Unternehmen. Also ich kann nicht Wasser predigen und weinen.
No. Auch das soll es an der einen oder anderen Stelle mal geben, habe ich schon gehört.
Aber bei uns ist es wirklich, glaube ich, so, dass wir versuchen, es vorzuleben und auch in der Führung. Natürlich muss man immer Leitplanken setzen. Wenn man es manchmal zu weit öffnet, dann laufen Menschen in Richtung, das bekommt man dann schlechter eingefangen. Ja. Vielleicht gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach vielleicht, weil auch eine Aufgabenstellung gar nicht ganz klar erklärt war. Also auch da, eine gewisse Führung muss natürlich immer sein. Top-down und Kommunikation vor allem, von oben nach unten, von unten nach oben. Und es ist im Endeffekt, müssen wir uns da immer wieder fragen, ist es richtig, geht es in die richtige Richtung, müssen wir nachjustieren. Wir sind in einer globalen Matrix-Organisation, das ist mega spannend.
Herausfordernd.
Mit allem, was es da an Vor- und Nachteilen gibt. Ich glaube, wir sind mega komplex. Dem einen oder anderen vielleicht auch manchmal zu komplex. Auch ich muss manchmal immer wieder noch mal schauen, wer hat jetzt genau in der divisionalen Verantwortung jetzt genau diese Aufgabe. Ja. Also das ist schon auch spannend, aber auf der anderen Seite, gerade im Plastics-Bereich, haben wir ein globales Team und es macht so einen Spaß, wenn man sieht, wie die miteinander arbeiten, dass ich mir in Malaysia noch eine Bandproduktion und eben auch in den USA. Und die arbeiten miteinander, entwickeln Themen gemeinsam, überlegen, wo kann man welche Tests fahren, wer hat Zeit, auf welcher Anlage. Und das macht Spaß, Aber das ist Arbeit und es geht nicht von heute auf morgen und es geht nicht angeordnet. Die Leute müssen sich kennenlernen, die müssen Vertrauen aufbauen. Ja. Das ist Arbeit.
Nur eine Frage, weil Sie es jetzt gerade erwähnen, Sie sind ja ein sehr internationales Unternehmen. Wie ist Ihre Wahrnehmung auch im Kontakt mit den internationalen Kollegen? Weil meine Vermutung wäre, dass in anderen Ländern, jetzt USA oder Malaysia mal als Beispiel, weil Sie dort ja sehr stark jeweils präsent sind, das Thema Nachhaltigkeit bei weitem nicht ganz so heiß gekocht wird wie in Europa, oder täuscht da mein Eindruck?
Tatsächlich wurde das ESG Council die ganze Zeit eigentlich mal die Führung in Malaysia gesessen.
Tatsächlich?
Ja, weil dort auch eben jemand ist, ein Deutscher, der dann, ja. Der dann rüber ist, der das Werk dort auch leitet. Er interessiert sich sehr für diese Themen und er war da von Anfang an dabei, und man darf sich nicht denken, dass in Asien gar nichts passiert. Da passiert ja ganz viel, es wird nur oft anders drüber gesprochen. Mhm. Genau, die amerikanischen Kollegen, die gucken natürlich schon auch, aber auch dort sind diese Themen präsent. In jedem Bundesstaat anders, aber es ist nicht so, dass da nichts passiert. Mhm. Dort ist es nur nicht so politisch getrieben. Mhm. Dort kommt es eher über die Konzerne. Ja. Es wird viele Dinge auch anders abgehandelt. Ich schätze mal, dass die zum Beispiel dem Thema chemisches Recycling nicht so abgeneigt sind, wie es lange hier in Europa die Diskussion war. Man muss auch da immer schauen, wo geht's hin. Und natürlich gibt es da auch Diskussionen, welches jetzt die beste Methode ist. Mhm. Aber das Team bleibt die Spannung bleibt, ja, und die bleibt im Austausch. Und tatsächlich interessieren sich alle für das Thema. Natürlich sind manche dann auch so ein bisschen skeptisch und auch zu Recht, was das eigentlich alles kostet, dieser Riesenbuhai und die ganzen Menschen, die man mittlerweile da drauf angesetzt hat. Oder die ganzen Projekte, und da haben sie ja auch recht, manche Dinge hinterfrage ich auch. Und auch ich sage eigentlich, ich bin wirklich ein Befürworter, diese 600 Datenpunkte. Also ich bin jetzt mal gespannt, was der Omnibus so bringt, ja, wo er hinfährt. Mhm. Weil man, also ich sage immer, wenn ich es nicht messen kann, es gibt noch keine Messmethode, und ich kann es nicht vergleichen, und ich vergleiche dann Äpfel mit Birnen, dann habe ich nur Leute beschäftigt, aber ich habe ja dann eigentlich nichts gekonnt. Ja. Und das ist so das Thema, wo ich sage, entweder wir fangen vorne an und überlegen uns, welche Messmethodik ist die richtige, und auch das muss ja dann irgendwo von zentraler Stelle gesteuert werden. Das
muss für alle gleich sein. Ja.
Genau, und jetzt sitzen im Endeffekt ganz viele da und ziehen sich irgendwas aus den Fingern.
Jeder findet das Rad für sich ein bisschen neu.
Ja.
Und die Vergleichbarkeit ist dann erst gar nicht gegeben.
Dann habe ich lieber, keine Ahnung, erstmal nur 50 oder 100 Messpunkte.
Die aber aussagekräftig
sind. Die aussagekräftig sind, und ich kann sie vergleichen und ich verwirre damit den Kunden nicht. Mhm. Weil für wen machen wir es denn eigentlich? Eigentlich machen wir es doch auch für unsere Kunden, damit die reinschauen können und sagen, wo stehen die? Ja? Wie gut sind die wirklich? Ja. Wie ernst nehmen sie die Sache? Darum geht es doch eigentlich, ja?
Frau Moska, auch bei einem vorsichtigen Blick auf die Uhr will ich versuchen, sozusagen auf die Zielgerade einzubiegen. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, naja, wir haben uns einfach mal auf den Weg gemacht als Moska. Jetzt gibt es viele mittelständische Unternehmen, bei denen dieses Thema Nachhaltigkeit noch nicht ganz so eine prominente Rolle spielt, vielleicht auch noch nicht so groß auf der Agenda ist, sei es, weil Kapazitäten fehlen, sei es, weil vielleicht auch, die Bereitschaft da noch nicht in dem Maße da ist. Was würden Sie abseits dieses einfach mal machen, anderen Mittelständlern mitgeben, die fragen, wo soll ich denn anfangen, Frau Moska? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Was wäre Ihr Rat an solche Unternehmen, mittelständische Struktur, familiengehalten? Wo sollten die anfangen?
Na ja, gut, einer muss verantwortlich sein und einer muss bereit sein, sich in dieses Thema reinzufräsen. So. Und entweder ich mache es erstmal alleine. Ich glaube, man braucht ja auch ich musste mir ein gewisses Basiswissen aneignen. Ja. Um zu verstehen, um was geht's überhaupt, um zu beurteilen, dann später auch, was machen meine Mitarbeiter in dem Bereich. Ja, sonst kann ich es auch nicht führen.
Ja.
Also man muss sich halt einfach hinsetzen und einfach mal drauf einlassen. Und wenn ich selbst gar nicht hinten dran stehe, dann bitte nicht selber machen, sondern jemanden suchen im Unternehmen, der hinten dran steht. Weil sonst, ich glaube, auch das merken Mitarbeiter ganz schnell, ob das wirklich gelebt wird und ob das authentisch ist oder ob es jetzt halt gemacht werden muss. Und wie will ich dann Mitarbeiter motivieren in anderen Bereichen, die zu sind mit ihrer täglichen Arbeit, da nochmal eine Sonderlocke zu drehen, wenn sie wissen, Mensch, der Chef oder die Chefin, die stehen eigentlich gar nicht hinten dran. Die müssen es jetzt halt machen.
Ja.
Und so geht ja Motivation nicht.
Ja.
Also das ist schwierig. Und natürlich, ich glaube, es gibt auch da nicht den goldenen Weg. Einfach mal drauf einlassen und mit beschäftigen. Und tatsächlich ist gerade mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, was ich irgendwie eine komische Bezeichnung finde, können damit erst auch gar nichts anfangen. Aber wenn man anfängt zu arbeiten, wichtig ist ja, dass man was rausnimmt aus dem Ganzen, wo man dann vielleicht auch selbst nochmal bei sich im Unternehmen Prozesse hinterfragt. Und eigentlich ist es ja auch dafür da, dass ich mich verbessere. Und wenn ich das richtig mache, dann bin ich der Meinung, dass man sich schon auch verbessert, hat damit auch einen Wettbewerbsvorteil, weil man vielleicht intern da auch nochmal einen Prozess optimiert, vielleicht auch Geld spart, indem ich Sachen hinterfrage, die ich so noch gar nicht auf der Liste hatte. Ich glaube, wenn ich mich authentisch damit befasse und es auch nach außen sichtbar mache, bin ich auch attraktiver für Mitarbeitergewinnung, weil gerade die nächste Generation, die fragt danach. Und die merkt ganz schnell, ob du das wirklich lebst oder ob du nur deine Wand grün angestrichen hast. Das merkt man ganz schnell. Da darf man auch nicht, gerade die nächste Generation ist das sehr empfindlich. Also die Erfahrung habe ich schon noch gemacht. Und die fordert es eigentlich auch ein. Ja, und dann, was bei uns wirklich auch funktioniert und wo wir auch noch so am Anfang stehen, wirklich auch den Kunden mitnehmen. Und unser Ziel ist ja eigentlich auch, den Kunden auf seinem Weg nachhaltiger zu werden, zu begleiten, indem wir sagen, guck mal deine Ladungssicherung da hinten. Du machst dir ganz viele Gedanken, wie dein Produkt, in welche Flasche das abgefüllt wird oder was auch immer. Diese Themen Rezyklatgehalt, ja. Jetzt nehme ich mal, keine Ahnung, den Weichspüler. Ist ja egal. Da wird dann ein Wahnsinnsbuhai gemacht mit Verpackungsingenieuren, ja, bis die Flasche, bis das alles passt und welcher Verschluss und keine Ahnung, welche Kennzeichnung muss da drauf. Und dann geht die in den Karton. Und dann ist bei den meisten Ende.
Vorbei.
So, vorbei. Völlig uninteressant, was dann passiert.
Fokus rein auf die Primärverpackung.
Genau, wo ich dann sage, so, wie wird der Karton zugemacht? Wie kommt der Karton auf die Palette? Wie wird gestapelt? Wie wird diese Palette gesichert? Wie kommen die auf den LKW? Da ist so viel Verschwendung teilweise auch zwischendrin, wenn ich den LKW nicht richtig beladen kann, weil ich die falsche Palettegröße habe. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und ich bin dankbar, wenn wir dem Kunden aufweisen können, bleib nicht da vorne stehen an deiner Linie, wenn das Zeug im Karton ist. Da hast du dir ganz viel, ist auch richtig. Geh mal nach hinten und guck dir die ganze Wertschöpfungskette an. Da liegt ganz viel Geld in deinen Prozessen. Es sind immer wieder Prozesse. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit, wenn du dich fragst, wenn du Solaranlage auf dem Dach hast und alles Mögliche. Ja, das sind ja so die ersten Themen, die dann einer macht. Ja. Fuhrpark anschauen, Solaranlage aufs Dach. Ja. So, ganz typisch. Ja. Und dann fängst du an, so und jetzt? Ich muss mich eigentlich jedes Jahr verbessern. Und das ist eigentlich was, wo wir dann sagen, guck doch mal nach hinten. Da ist noch ganz viel zu holen. Erstens mal machst du wahrscheinlich, du kannst es dann messen, du hast ein Zertifikat, wie du deine Ladung gesichert hast. Und du hast wahrscheinlich, also es war bis jetzt fast jeden Kunden so, weniger Material verbraucht. Ja. Rechnen dir das mal aufs Jahr. Jeder Controller freut sich, du kannst eine ROI-Berechnung machen. Ja. Und das ist natürlich, das ist Arbeit. Das ist von uns Arbeit. Also die Beratung, auch das muss ja, unser Sales muss ja heute auch sich breiter aufstellen.
Das ist nicht mehr der reine Produktverkauf.
Das ist nicht nur, da ruft jemand an oder sagt, hey, ich brauche jetzt eine Palettenpresse, ja, komm mal und mach mir ein Angebot, sondern jetzt muss im Endeffekt auch unser Sales soweit sein, dass er die Prozesse mehr im Auge hat
die gesamte und Wertschöpfungskette sieht.
Und das ist ja auch ein Weg, wo wir sagen können, da wachsen wir, da möchten wir auch noch weiter rein und möchten den Kunden breiter bedienen können in dieser ganzen End-of-Line-Wertschöpfungskette. Ja. Und deswegen auch der Zukauf mit Movitec, weil es einfach dann passt. Jetzt haben wir den ganzen Prozess, die ticken genauso wie wir. Das war damals, das war einfach ein Match. Das hat menschlich gepasst. Und zwischen wir werden zusammenarbeiten, wurde eigentlich, ja, warum machen wir nicht eins draus? Also es war wirklich so ein Weg, den wir zusammengegangen sind. Und auch Movitec hat sich immer diese Gedanken gemacht, wie viel Stretchfolie brauche ich wirklich? Messen, mit welchen Folien arbeite ich? Und es hat einfach gepasst. Und jetzt haben wir den ganzen Prozess und es macht einfach Spaß, weil man es eben messen kann. Ja. Und da kommt vielleicht bei mir auch wieder so ein bisschen dieses Technikaffine, weil ich möchte es schon auch schwarz auf weiß sehen. Und auch nur so bin ich ja glaubwürdig dem Kunden gegenüber.
Spannend. Vielen Dank, Frau Moska. Man merkt Ihnen die Begeisterung für das Thema an und der Weg, den Sie mit dem Unternehmen da in den letzten Jahren beschritten haben, ist, finde ich, wirklich eindrucksvoll. Großes Kompliment.
Dankeschön.
Wir wollen langsam zum Abschluss dieses ersten Gesprächs kommen, Frau Moska. Und ich sage schon mal zum ersten Mal vielen, vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Und Ihre Befürchtungen vom Beginn haben sich nicht bewahrheitet. Vielen Dank. Es war sehr informativ. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch Sie die ein oder andere spannende Anregung aus diesem Gespräch mitnehmen konnten. Und wenn Sie dieses Gespräch genauso angesprochen hat wie mich, dann dürfen Sie sich freuen, denn bereits in der kommenden Woche können Sie den zweiten Teil des Interviews mit Frau Moska hören, wenn wir über Führung und Vielfalt sprechen. Für heute wollen wir zum Ende kommen und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, Abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben, soll auch dafür natürlich Platz sein. Schreiben Sie mir gerne über die Website www.insight-packaging.de. Auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@insight-packaging.de bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Welche Erfolgsgeschichten kennen Sie, die hier erzählt werden sollten? Welches Unternehmen hat eine Herausforderung besonders gut gelöst und könnte mit seinen Erfahrungen anderen weiterhelfen? Welche Person aus der Verpackungsindustrie sollte den Hörern dieses Podcasts auf jeden Fall genauer vorgestellt werden? Ich freue mich über Ihre Vorschläge zu Themen und Gästen und ich freue mich über die oben genannten Kanäle auch hierzu von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten und auf die nächste Folge von Inside Packaging mit Simone Moska. Und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine schützende Hülle.